Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Die Demo Working Group ist bewusst kein Nachnamenbüro. Der Vorteil daran ist, dass der Fokus damit automatisch auf der Arbeit und den Projekten liegt. Und die können sich sehen lassen. Unter dem Motto bauliche Neuerfindungen sind die drei Inhaber Tim Panzer, Matthias Hoffmann und Thorsten Pufall auf der Suche nach neuen Strategien, um das Umbauen der Zukunft mitzugestalten. Richtig gelesen, umbauen. Denn für sie ist das Potenzial der gebauten Umwelt aus Überzeugung und als Geschäftsmodell der Bestand. Was unbrauchbar erscheint, kann in ihren Augen als integrales System aus Form, Struktur und Material, das rückwirkend identifiziert und generalisiert wird, zu neuen Freiheitsgraden transformiert werden. Ob an dieser Stelle eher Pragmatismus oder Radikalität angebracht ist, darüber sprechen wir, Eva Herrmann und Dr. Uwe Bresan, heute mit Tim Panzer, Matthias Hoffmann und Thorsten Pufall von der Demo Working Group in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und schön, dass ihr euch Zeit nehmt für den Jung Talk Podcast.
Hallo, ja, wir freuen uns auch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auf eure Fragen.
In einem kürzlich im Deutschen Architektenblatt erschienenen Artikel zu Strategien junger Büros sagt ihr, so wie es war, wird es nicht mehr werden und das sollte es auch nicht. Ganz schön abgeklärt, aber was meint ihr damit konkret?
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind eigentlich allgemein bekannt und die allgemeine Einsicht wird immer größer, dass die Form zu wirtschaften und mit unserem Planeten umzugehen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, dass das nicht zukunftsfähig ist. Und das ist, denke ich, ein Impuls, den nicht nur wir haben, sondern ganz viele, insbesondere unserer Generation. Und ja, es liegt irgendwie auf der Hand, dass wir sehr viele Dinge da umstellen müssen.
Vielleicht als Ergänzung dazu ganz konkret, so wie es war oder so wie der Architekturberuf aufgefasst worden ist, ging es ja eigentlich immer um dieses bekannte Paradigma von Abriss und Neubau. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so in der allgemeinen Wahrnehmung mittlerweile total angekommen, dass sich dieses Paradigma grundlegend nicht nur ändern muss, sondern tatsächlich gerade auch ändert. Du hast gesagt, es klingt abgeklärt. Was für uns da aber auch so ein bisschen mitschwingt, ist eher auch eine positive Interpretation davon. Also so wie es war, wird es nicht mehr werden, heißt nicht unbedingt, dass das eine Verlustgeschichte ist oder eine Geschichte des Verzichts, sondern in dem steckt ja auch irgendwie das Potenzial drin, dass was ganz Neues entstehen kann. Und dieser Optimismus des Neuen innerhalb von einer bestehenden Struktur, das ist was, was wir eigentlich ganz interessant finden.
Und gibt es einen Moment, wo ihr quasi sagt, also nein, jetzt nicht mehr das gelernte Abriss und Neubau, sondern jetzt tatsächlich bitte nur noch mit dem Bestand arbeiten. Wo habt ihr dieses Umdenken oder diesen Kipppunkt gelernt?
Also ich denke nicht in unserem Studium. Das ist vielleicht auch für uns ein Prozess gewesen. Ich glaube, uns hat vielleicht auch alle beeindruckt, die ja insbesondere Studierenden, die jetzt eben nochmal 15 oder 20 Jahre jünger sind als wir, bringen diese Themen nochmal mit einem ganz anderen Druck vor. Also das hat uns, glaube ich, auch in der Erfahrung der Lehre nochmal deutlich gemacht, dass diese Veränderung dringend erforderlich ist. Also dass es einfach auch von den Studierenden eingefordert wird.
Dieses Thema Bauen im Bestand und wie sind wir jetzt drauf gekommen, dass das für unsere Generation so wichtig ist. Es ist ja sowieso schon unsere Realität, dass wir uns mit dem Bestand beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt nur tun, weil sich herausstellt, dass das sinnvoll ist, sondern es ist halt auch schon längst einfach die wirtschaftliche Realität. Die Realität der Projekte, die an uns herangetragen werden, die ökonomische Realität von Bauen in unseren Breitengraden, wo wir halt einfach in einer fertig gebauten Umwelt leben, ist das halt einfach die nachhaltigste Art und Weise, Projekte zu bewirtschaften. Man hat schon alles. Und dieses Abreißen und Neubauen, das ist halt eigentlich auch schon unabhängig von den ökologischen Aspekten, die das Ganze mit sich bringt, obsolet.
Man kann das jetzt natürlich total sanft machen, man kann aber auch ein bisschen radikaler vorgehen. Und mit so einer baulichen Neuerfindung sucht ihr natürlich auch ein Gegenmodell, einerseits strukturell, andererseits aber auch in den Handlungsweisen. Wir hatten kürzlich in einem Podcast den Ausspruch, wenn es erst heißt, es geht nicht, dann geht's erst richtig los für uns. Würdet ihr das dann auch so unterschreiben?
Klar, ne? Also das ist das Spiel, was man macht, ne? Also das versucht man natürlich immer mit den Projekten, ne? Also wie gesagt, wir versuchen eigentlich immer zu vermeiden, Verlustgeschichten zu erzählen. Wir sagen, dass wir gerne mit Standards spielen. Das heißt aber nicht, dass wir Standards runterschrauben, ne? Wir lieben es halt auch, Standards mal absurd hochzuschrauben. Und das führt natürlich zu so Situationen im Bestand, wo es einen Clash gibt. Das macht Spaß. Also, aber das ist dann halt eher wie so ein gutes Ping-Pong, ne? Zwischen dem Bestand und dem, was wir dann hinzufügen. Dass das dann wehtut, das eigentlich nie. Dass man dann häufig zu viel Respekt vor dem Bestand hat, aus welchen Gründen auch immer, weil man jetzt denkt, dass es da in irgendeiner Art und Weise einen baukulturellen Wert gibt oder man hat Angst, dass der strukturelle Eingriff zu groß ist. Das ist eigentlich auch was, das versuchen wir wirklich zu vermeiden. Eigentlich versuchen wir keinen Respekt vor der Baukultur zu haben, per se jetzt erstmal, ne? Sondern wenn, dann entwickelt er sich dann in dem Prozess, weil wir die Sachen im Punkt dann wertschätzen. Und zum anderen möchten wir uns eigentlich diese Freiheit, die wir ja so in unserem Studium gelernt haben, wie man entwirft, ne, dass man halt erst einmal, ich sag mal, mit dem dicken Bleistift anfängt und sich danach dann überlegt, wie man das Ganze dann eigentlich ans Funktionieren bekommt, strukturell, eigentlich auch auf diese Bestandsstrukturen zu übertragen. Also der große Denkfehler ist ja immer, dass sobald man im Bestand arbeitet, muss der Statiker sofort mit am Tisch sitzen, ne, und hat ein sofortiges Vetorecht, ne, und das ist ja in Wahrheit nicht so. Das ist halt einfach eine Sache, da muss man sich so ein bisschen locker von machen. Und das ist so unsere Hoffnung, dass das dann auch so ein bisschen unsere Projekte ausmacht.
Genau, das heißt ja eigentlich, dass wenn man sich jetzt mit Bestandsstrukturen beschäftigt, dass man eben nicht davon ausgeht, dass die, so wie die jetzt gerade sind, unverhandelbar sind und eigentlich die Möglichkeiten nur noch darin bestehen, die innerhalb der gegebenen Struktur neu zu programmieren, sondern dass die an sich auch nur ein Zwischenzustand sind, den man total weitreichend verhandeln kann.
Euer Ziel ist es, aus Ist-Zuständen neue, optimistische und zukunftsfähige Perspektiven abzuleiten. Ästhetisch und zugleich wandelbar soll das neue Ergebnis sein und das Ganze macht ihr dann am liebsten in Wohnungsumbauten in typischen 70er-Jahre-Strukturen. Was sind eure Strategien? Wie geht ihr dann tatsächlich mal so handwerklich an so eine Sache ran und wo ist es radikal und wo siegt dann eher der Pragmatismus?
Also wir optimieren gerne. Wir versuchen eigentlich die Sachen immer radikal runterzukochen, was Platzökonomie anbelangt. Das könnte man als einen Pragmatismus begreifen. Ansonsten würde ich sagen, versuchen wir eigentlich so selten wie möglich pragmatisch zu sein und die Sachen dann immer voll auszureizen. Also, dass wir an irgendeinem Punkt sagen, jetzt wird aber der Maßstab zu klein oder lass es dann jetzt hier mal gut sein, das interessiert nachher sowieso niemand mehr. Das passiert uns relativ selten, ne? Unsere Projekte sind per se jetzt noch nicht so riesig und klein, ne? Und das führt dann aber dazu, dass der Maßstab von unserer Betrachtung teilweise wirklich winzig ist.
Vielleicht auch nochmal zurück zu dem Optimismus. Was ja auch so ein Ding ist, ist, wie man diese gegebenen Strukturen eigentlich betrachtet. Und bei dem Wohnungsumbau zum Beispiel war eigentlich die erste Feststellung, wenn man den mal so von diesen ganzen da reingekommenen Schichten befreit, ne, von dem ganzen Trockenbau, von den ganzen Oberflächen, dann hat man eigentlich eine Struktur, die hätte man selber gar nicht besser entwerfen können. Also jetzt in dem Fall hat man eigentlich eine super gute Spielfläche sowieso schon in dem Bestandsgebäude gegeben. Das ist ein Schottenbau und der besteht aus ein bisschen Infrastruktur und eben zwei Schotten mit drei Betonwänden. Wenn man ganz ehrlich ist, den hätten wir wahrscheinlich auf einem weißen Blatt Papier gar nicht so viel anders gezeichnet. Und das ist vielleicht dann irgendwie so eine Mischung, aber schon auch ein pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, wir gucken uns erstmal genau an, was da überhaupt vor uns liegt, was da gegeben ist und schauen eigentlich, wie man das auch wieder lesbar machen kann. Und jetzt bei dem Projekt haben wir eigentlich genau das getan. Wir haben die leichten Dinge, also die Trennwände und die Oberflächen komplett rausgenommen. Wir haben uns erstmal selber so eine Tabula Rasa-Situation erzeugt. Das war so ein bisschen der erste Schritt auch auf der Baustelle. Da haben wir ein Unternehmen beauftragt, dass eigentlich alle Oberflächen, also Boden, Decke, Wände, erstmal komplett sandbestrahlt hat und eigentlich diesen Zustand wieder zurück auf einen Rohbauzustand geführt hat. Und von dem aus konnten wir dann eigentlich überlegen, wie wir das neu aufbauen wollen.
Das war halt so ein Experiment. Das war jetzt erstmal eine Maßnahme, um die Oberflächen eigentlich wieder für einen neuen Belag zu ertüchtigen. Ne? Also wir haben den Estrich genauso sandgestrahlt wie die Decke und die Wände, ne? Und uns dann halt das Ergebnis angeschaut, zusammen mit den Bauherren, und überlegt, was kann davon so bleiben. Das war jetzt auch nichts, was wir dann von vornherein so geplant hätten, sondern das ist dann auch, ich sag mal, so ein Entwickeln im Prozess.
Das Optimieren auf der Baustelle und sich anschauen, was denn jetzt passiert, wenn man also so eine Wand gesandstrahlt hat, kombiniert ihr gleichzeitig mit den 3D-Nupsis, wie ihr es gerade genannt habt. Welche Rolle spielen denn diese neuen Technologien und dieser 3D-Druck zum Beispiel in euren Arbeiten? Matthias?
Ja, also was uns daran auf einer übergeordneten Ebene interessiert, ist eine Frage, also die gerade aufkommt, wenn man im Bestand arbeitet. Da ist nicht immer alles gerade und man bringt da ein neues System ein. Bei dem Projekt waren das ja eben so selbst konstruiertes System von Schiebewänden. Und dann muss das irgendwie auf diese ja schiefe oder durchhängenden Decken bei diesen Strukturen treffen. Und wie reagiert man da? Also es ist irgendwie eine Aushandlung von unterschiedlichen Systemen, die erstmal nicht miteinander kongruent sind. Und wie man dann so diese Passstücke herstellt, ist eine Frage, die wir interessant finden, die wir da jetzt im kleinen Maßstab behandelt haben, die sich aber natürlich auch im größeren Maßstab stellt. Insbesondere, wenn man auch daran denkt, wenn wir zunehmend mit Materialien arbeiten wollen, die schon mal anderweitig in einem Gebäude irgendwo eingebaut waren. Also es wird nicht an allen Stellen passen und dann ja braucht man eben so Passstücke. Und das ist vielleicht auf eine Art eine neue baukonstruktive Frage, die aus den Bedingungen heraus entsteht, in denen wir jetzt eben arbeiten.
Und was daran halt so spannend ist, ist halt nicht nur die Technologien an sich, sondern halt auch die Zugänglichkeit zu diesen Technologien. Also dass man eigentlich heute alles im Internet in irgendeiner Art und Weise ordern oder konvektionieren kann. Ne? Also jetzt auch wieder Bezug nehmend auf die Wohnung, sind halt alle Einbauten aus diesem Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt und die kann man sich online so zurecht konvektionieren, dass die eigentlich wie ein Bausatz auf die Baustelle kommen. Ne? Und man das dann mit einem Satz Inbusschlüsseln selber vor Ort zusammenschrauben kann. Und davon haben wir halt ja eine Menge Gebrauch gemacht. Und das ist eigentlich was, das sich durch ganz viele unserer Projekte zählt, dass wir halt mit Online-Shops für Kunststoffplatten, für Aluminiumprofile, für 3D-Druckteile, Frästeile, ne, immer wieder versuchen, diesen Gedanken des Selbermachens halt jetzt von unserer Seite nicht nur planerisch irgendwie zu machen, sondern wir liefern halt Bausätze, Kits. Dann versenden wir E-Mails, da steht, jetzt hier bitte diesen Warenkorb auf der Homepage bestellen und dann kriegt ihr den und könnt den euch zusammenbauen und dann ist euer Badezimmer fertig. Sowas, das ist, glaube ich, die neue Realität, dass die Bauherrschaft den Abriss macht und vielleicht mal eine Trockenbauwand setzt. Das ist halt was, was man noch deutlich erweitern kann heutzutage und das finde ich super spannend.
Das ist ja auch ein komplett anderes Herangehen, ne? Raus aus dem Elfenbeinturm, dann wieder gucken, okay, mit welchen Maßstäben muss ich was wie angucken und zu welchen Lösungen konnte ich kommen. Das bedeutet aber auch, dass dieses komplette Spektrum, was wir in einem Architekturstudium gelernt haben, mit Material umzugehen, Strukturen, Ordnungen und so weiter, muss ja noch erweitert werden. Nicht nur um eine Frage, wie viel Komfort brauche ich, welche Lebensstandards sind angemessen, welche Flächen sind angemessen, sondern eben auch irgendwie so, auf einmal kommt es zu ganz neuen gesellschaftlichen Narrationen, weil ich ja die Bauherren auch mitnehmen muss. Ich meine, welcher Bauherr stellt sich schon mit hin und guckt sich die sandgestrahlten Wände an und sagt, jo, da kann ich mir was vorstellen. Also, was für Skills sind da auf einmal nötig?
Um ganz ehrlich zu sein, muss man teilweise halt ein bisschen vorsichtiger sein als die Bauherren sogar. Ne? Also, wir haben ein Stück weit dann vielleicht auch Glück mit unseren Bauherren, aber die sind häufig sehr viel mutiger. Also, in der Wohnung haben die Bauherren halt entschieden, dass das Gäste-WC eigentlich obsolet ist in einer 82 Quadratmeter Wohnung. Ja, und das hätten wir uns vielleicht jetzt erstmal nicht getraut. Ne? Aber die Bauherrin hat gesagt, ich brauche das nicht, das ist Quatsch, das kann raus. Und in einem anderen Projekt, das wir jetzt gerade machen, da geht es um einen kleinen Wintergarten, wo wir aber relativ großflächige Verglasung haben. Und das werden jetzt tatsächlich ETFE-Folienkissen werden. Und da mussten wir natürlich auch erstmal schlucken, als die Entscheidung dann von der Bauherrin tatsächlich so abgesegnet wurde, dass es die Dinger werden. Die hat das ganz rational entschieden. Diese Kissen ermöglichen die beste Durchsicht und die größte ungestörte Fläche. Und als wir das vorgeschlagen haben in unseren ersten Zeichnungen, dass man es als Folienkissen macht, war uns das noch nicht so klar, dass die Bauern sich dann auch tatsächlich dafür entscheiden könnten. Dann muss man halt häufig sagen, aber ihr wisst schon, was dann noch so alles passieren kann im Prozess. Und das ist eigentlich das Tolle, dass sich das dann so umdreht, dass die Bauherren dann sagen, ja, aber wir wollen das. Wir haben das schon verstanden. Vielen Dank für den Disclaimer von eurer Seite, aber das ziehen wir jetzt durch. Das sind eigentlich eher die Erfahrungen, die wir gerade machen. Und das ist eigentlich cool.
Und was das für die Arbeitsrealität bedeutet, ist natürlich viel Tüfteln auch. Versuchen, Dinge ja selber zusammenzubauen. Und viel Recherche halt auch, also Produktrecherche, Recherche nach Herstellern und auf irgendwelchen Online-Shops unterwegs sein.
Was dadurch auch passiert ist, auch eigentlich ganz schön. Also diese klassischen Schnittstellen zwischen, was macht der Bauherr, was machen wir als Architekten oder als Planer und was machen dann die ausführenden Gewerke, das löst sich halt in unserer Arbeit zumindest total auf. Wird mir jetzt gerade auch erst mal so bewusst, aber es gibt eigentlich einen viel engeren Zusammenhang zwischen all denen. Also für das Projekt, über das Thorsten gerade gesprochen hat, so eine Erweiterung von so einem kleinen Fachwerkhaus von ungefähr 1820, da gibt es einmal die Wintergartenkonstruktion, aber es gibt auch eine Neustrukturierung von den Innenräumen mit einem neuen Boden in der Küche. Und wir sind jetzt gerade zusammen mit der Bauherrin vor allen Dingen auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen Lehmboden einzubauen. Wir finden es halt super spannend, wir würden es voll gerne machen. Die Bauherrin hat auch ein bisschen Erfahrung mit diesem Material. Und ein Teil auch von Abfragen bei Gewerken und so ist zum Beispiel, dass die Bauherrin sich halt total gut vorstellen kann, einfach als Hilfskraft dabei mitzuwirken, dass dieser Boden eingebaut wird. Und damit natürlich dann auch im Rückkehrschluss das Ganze ökonomisch für die darstellbar zu machen. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also wir haben zum Beispiel auch so einen kleinen Verlag in Berlin umgebaut. Da ging es jetzt gar nicht so sehr um große architektonische Eingriffe, sondern eher um ein Ordnungssystem über Regale, die wir dafür entwickelt haben. Und da war das ganz vergleichbar. Da haben wir eigentlich einen Bausatz entwickelt, den dahingeschickt, sind dann hingefahren und haben den Bauherrn erklärt, wie man das dann aufbaut. Und die haben das dann mit uns zusammen in so ein paar Wochenendschichten einfach realisiert.
Aber das bedeutet ja auch, dass ich eine ganz andere Art von Verantwortung verteile, damit die Geschichten anders erzähle und eine komplett andere Akzeptanz habe. Also keiner dieser Bauherren, der selber mal mitgebaut hat, wird hinten nach 3 Wochen sagen, ah, so habe ich mir das übrigens nicht vorgestellt. Also da muss noch mal jemand kommen. Also das ist ja eine ganz andere Art und Weise, das Pferd aufzusäumen.
Also diese Veränderungen von dem Berufsbild, die sich da vielleicht andeuten, die sind natürlich noch nicht wirklich abgebildet in dem, wie unser Beruf so organisiert ist. Weder was Honorare angeht, noch was irgendwelche Versicherungsfragen oder sowas angeht. Das ist auch immer ein Experiment in der Hinsicht, wo man sich eigentlich aus dem rausbewegt, wie wir unseren Beruf ausüben sollen. Also insofern wieder zu der Frage nach dem Pragmatismus, also wie wird das für eine Bauherrschaft leistbar überhaupt? Ja, wenn man gewisse Ziele hat architektonisch, also wie kriegt man die dann realisiert? Es ist eben eine Möglichkeit, deutlich günstiger das zu realisieren, als wenn man dafür jetzt einen Schreiner beauftragen würde. Wobei wir mit denen dann auch gerne zusammenarbeiten für bestimmte Dinge, wo natürlich unsere Kompetenzen auch an ihre Grenzen stoßen oder wo man was über so ein System eben nicht lösen kann. Also es gibt dann in fast allen Projekten auch noch die vom Schreiner super genau gefertigten Situationen. Das ist dann so eine Kombination.
Das ist jetzt quasi ein Transformationsprozess, der alles aus den Angeln hebt. Also unseren Berufsstand und unser Berufsbild wahrscheinlich einmal vom Kopf auf die Füße stellen wird. Und das Ganze, diese Transformation natürlich auch wir als Gesellschaft insgesamt ja schultern in der aktuellen Zeit. Gleichwohl vermittelt ihr irgendwie Spaß und Optimismus Gibt es manchmal schlaflose Nächte, wo ich diese Situation überfordert?
Ganz viele. Also vor allen Dingen, wenn wir uns so relativ weit vorwagen, was jetzt so auch, sagen wir mal, nicht so ganz klassische Konstruktionen betrifft, sondern experimentellere Konstruktionen, dann kommt man ja doch eigentlich in so einen ganz klassischen Prozess rein. Man spricht mit den Bauherren über gewisse Anforderungen und Prämissen. Was stellen die sich vor? Was ist so der ökonomische Rahmen? Und dann entwickeln wir zum Beispiel, das ist ein klassischer Fall bei uns, im Rahmen von der Studie einen Entwurf. Und in dem können wir natürlich erstmal super viele Sachen auch behaupten und können dir dann auch irgendwie über ein detailliertes oder pseudo-detailliertes 3D-Modell schon mal so darstellen, als wenn die übermorgen schon gebaut werden könnten. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und dieser Entwicklungsprozess, der startet dann ja erst danach. Und auf jeden Fall sorgt das schon hier und da mal für schlaflose Nächte, weil wir dann ja irgendwann auch dafür verantwortlich sind, dass die Sachen tatsächlich am Ende funktionieren. Also diese Schnittstelle von wir planen das, geben das dann raus und dann ist jemand Drittes dafür verantwortlich, dass es klappt und wir kontrollieren das dann, ob das irgendwie geometrisch richtig integriert ist in die anderen Gewerke, das fällt ja dann so ein bisschen weg. Wir müssen dann irgendwie das dann auch so weit entwickeln und dafür gerade stehen mit den Bauherren zusammen, dass es auch wirklich klappt.
Stichwort Aufgaben. Man kann nämlich auch sich Aufgaben selber suchen. Statt abzuwarten, kann man die Aufgaben auch selber schaffen. Das habt ihr gerade mit einem großen Initiativprojekt bewiesen. Ein vom Abriss bedrohtes Gebäude in Köln, das Justizzentrum, wo ihr proaktiv Lösungen angeboten habt. Das hat bestimmt auch die ein oder andere schlaflose Nacht hervorgerufen, weil man sich ja diesem Thema auch erstmal lehren muss und vielleicht sich auch fragt, darf ich mich das trauen, das jetzt auch mal hier anzusprechen und zum Talk of the Town zu machen. Was habt ihr gemacht?
Hintergrund ist vielleicht, dass es ja schon mittlerweile viele Initiativen gibt, die sich in verschiedenen Städten gegen den Abriss von Gebäuden einsetzen, die wir auch unterstützen. Wir haben uns aber gefragt, also was können wir eigentlich mit der klassischen, in Anführungszeichen, Expertise von Architekten beitragen. Da glauben wir schon daran, dass der Entwurf da ein Schlüssel ist, was unsere Expertise angeht, weil die Initiativen in der Regel ja auf einer politischen Ebene ansetzen. Also wir haben gemerkt, dass es in der Vermittlung dieser Themen, und das sind ja auch Themen, wo es ganz stark darum geht, die Öffentlichkeit irgendwie mitzunehmen, eben ganz wichtig ist, auch mit Bildern zu arbeiten und auch über Bilder zu vermitteln, dass der Erhalt keine Verlustgeschichte ist, sondern dass da was ganz Spannendes Neues entstehen kann. Das war eigentlich so der Anlass, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach einen Gegenentwurf zu dieser bisherigen Planung, die eben den Abriss dieses Bestandsgebäudes, das erst aus dem Jahr 1980 ist, vorsieht und dann da einen Neubau plant. Und ja, versuchen eben aufzuzeigen, dass sich diese Bestandsstruktur mit gar nicht so wahnsinnig vielen Eingriffen eigentlich super transformieren lässt. Und das ist jetzt in unserem Vorschlag eben Wohnen. Also dieser Turm wird in unserem Vorschlag zu einem Wohnturm transformiert.
Vielleicht noch ganz kurz, was uns eigentlich auch bewogen hat, diese Studie zu machen, war eigentlich, dass wir ein bisschen verblüfft waren, dass sich der Siegerentwurf dann tatsächlich auch ganz gut mit dem Bestand verträgt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt per se gesagt haben, der darf nicht neu gebaut werden, wir müssen den Bestand unbedingt vollständig erhalten, sondern es ist tatsächlich so, dass das, was entworfen wurde und der Bestand in der Überlagerung eine riesige Schnittmenge haben. Und daraus hat sich dann für uns eigentlich die Fragestellung gibt, was kann man denn dann eigentlich damit machen? Ne? Also es ist wirklich so, dass wir halt den Bestand transformieren, aber halt auch ein bisschen den Siegerentwurf, dieses Wettbewerbsverfahren transformieren zu einem gemeinsamen Ding, was dann halt eine höhere Dichte erzeugt und dann war der Turm auf einmal übrig. Und dann kommt halt unser Kontext, dass wir halt in diesen Türmen gerne Wohnungsbau machen irgendwie dazu. Und das war dann halt auch ein Stück weit eine Fingerübung, ne, die Spaß macht. Es ist schon so gedacht, dass man einfach nochmal was auf den Tisch bringt, was vielleicht auch dazu dienen kann, zu vermitteln.
Wir merken schon, also eure Produktion und eure Arbeitsweise ist irgendwo zwischen Forschung und Analyse, zwischen Praktischem und Spekulativem. Also das ist auch vielleicht Sozialpolitik und das ist vielleicht auch Gesellschaftspolitik, was ihr damit andenkt.
Wir sehen eigentlich jetzt für uns persönlich, das hat natürlich ganz viele Aspekte, aber in unserer Arbeit schon auch vor allen Dingen die Dokumentation und die Analyse und ich sage mal so einen ganz kleinen Maßstab sozusagen das investigative Moment als ein politisches Mittel an. Es ist ja so, dass nach unserer Erfahrung viele von abrissgefährdeten Gebäuden ganz bewusst eigentlich aus der öffentlichen Diskussion erstmal rausgenommen werden, indem man die A nicht mehr besichtigen kann. Und wird dann halt gesagt, die sind irgendwie marode und es ist gefährlich, da reinzugehen, deswegen kriegt ihr keinen Termin. Aber B auch, dass halt irgendwie Planmaterialien, die ja zu großen Teilen natürlich vorliegen, nicht öffentlich verfügbar gemacht werden. Und dadurch, dass das eigentlich sozusagen der Öffentlichkeit entzogen wird, fehlt auch eine Möglichkeit für jetzt die Architektenschaft oder die Studierenden überhaupt erst gegen Modelle und Gegenvorschläge bearbeiten oder erarbeiten zu können. Und das war beim Justizzentrum tatsächlich auch so ein wesentlicher Teil. Also klar, unser Architekturvorschlag, den meinen wir schon auch ernst. Aber vor allen Dingen geht es halt auch darum, was zu entwickeln, wo jetzt auch andere Leute einfach mit dran weiterdenken und mit dran entwerfen können. Das Justizzentrum, das steht halt in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Büro. Da gibt's halt so eine große Mensa, da gehen wir mehrmals die Woche essen. Das heißt, wir haben so einen engen Bezug zu dem Gebäude. Das ist auch öffentlich zugänglich und man kann einfach reingehen und zum Beispiel mal die Fluchtpläne alle abfotografieren und aus denen dann ein Modell von dem Justizzentrum ableiten, das nicht ganz die Realität abbildet, aber nah genug dran ist, um einen glaubwürdigen und ernstzunehmenden Entwurfsvorschlag daraus ableiten zu können.
Aber das ist ja jetzt ein Wespennest, in das ihr stecht, weil es gibt 2/3 der Gebäude, die in Deutschland gebaut wurden, sind quasi so Kategorie Justizzentrum, die jetzt so in genau diese Phase kommen. Also da lässt sich ja jetzt sofort eine Strategie ableiten, wie man auch mit anderen Gebäuden umgeht. Und dann werden wir sehr schnell sehr politisch, weil wir natürlich den Investoren in die Suppe spucken, den Wettbewerbsgewinnern, den Leuten vor Ort, die vielleicht doch wie ihr eine Beziehung zu einem Gebäude aufgebaut habt. Das ist ein Stadtbaustein, der gehört irgendwo mit dazu. Und warum nicht Ideen entwickeln, wie man das weitermachen kann? Also ist das auch der Plan, da die Welt zu erobern?
Ja, ich denke, Druck ausüben auf allen Ebenen ist wichtig. Ob das der politische Druck ist, der eher über die Initiativen kommt, über die Berufsvereinigungen, aber eben auch aus dem Kern der Praxis heraus. Das sind ja die Mittel, die wir als junges Büro zur Verfügung haben, ne? Also wir können eben nicht an den ganz großen Wettbewerben teilnehmen. So, da muss man sich eben andere Wege suchen. Also es ist schon nicht nur aus so einer Laune heraus passiert, sondern da steht natürlich schon auch die Frage im Hintergrund, wie kann man sich als junges Büro irgendwie eine Stimme verschaffen und wie kann man die Themen, die man wichtig findet, eine Plattform geben.
Aber es gibt ja auch Vorbilder oder beziehungsweise Geschichten aus der Vergangenheit, wo genau dieses proaktive Vorgehen zu einem Erfolg geführt hat und wieder eine ganze Schleife hinter sich hergezogen hat. Also von daher, fingers crossed.
Ja, aber es ist ja unser Glück als Architekten, als Ingenieure, dass wir auf einmal in einer Position sind, die einfach so gefragt ist bei der Beantwortung dieser ganzen jetzt anstehenden Probleme, ne? Das ist ja was, was man vor 10 Jahren, also als wir studiert haben, ehrlicherweise noch nicht absehen konnte, ne? Also das ist bei uns immer so der Klassiker, dass wir sagen, ne, also das, was wir im Studium gemacht haben, das war so der Entwurf des Weinguts, wo es halt um Atmosphäre geht oder ein Museum aus Dämmbeton mit meterdicken Wänden, ne? Und dann muss man sich damit irgendwie beschäftigen.
Genius Loki.
Genau. Die Tatsache, dass man jetzt einfach einen roten Faden hat, der einfach glasklar ist, über den man halt auch gar nicht mehr nachdenken muss und wo wir halt auf einmal auch ausgestattet sind mit den Werkzeugen und den Fähigkeiten, da sinnvolle Beiträge zu leisten, das ist halt was, was sinnstiftend ist. Das ist super. Und das ist halt auch was, was uns dann so Spaß macht, das an den Unis mit den Studierenden halt zu erforschen und zu erkunden, was man da jetzt eigentlich machen kann, ne, und wie sich die Lehre verändert, weil es dauert ja dann auch gar nicht so lange und die Generationen werden ausgetauscht sein. Und dann geht es jetzt eigentlich darum, mit den Studierenden von jetzt Werkzeuge zu entwickeln, mit denen die dann in 5 Jahren einfach diese Themen in einer viel größeren Bandbreite angehen, ne? Das finden wir eigentlich die fast wichtigste Aufgabe, dass man halt jetzt an den Universitäten wirklich konsequent die Aufgabenstellung und das, was man mit den Studenten eigentlich als wichtige Lerninhalte irgendwie identifiziert, darauf abcheckt. Dass es dann im Zweifel wichtiger ist, wie man aus Google Earth irgendwie so eine Großstruktur sich gangbar macht, ne, und ein Raster ableitet und überlegt, wo ein Kern stehen könnte, als dass man jede Art der griechischen Säulenformation irgendwie parat hat. Das ist vielleicht dann jetzt einfach der neue Pragmatismus.
Und was ja total lustig ist, dass all das eigentlich wieder total zurückführt zu dem absoluten Kern der Profession. Die Werkzeuge sind natürlich die Werkzeuge der Gegenwart, aber wir haben jetzt auch gemerkt, und das ist ja nicht so, dass wir das dann halt wissen und versuchen, den Studierenden beizubringen, sondern es ist halt schon wirklich ein sehr gemeinsamer Weg. Wir haben eigentlich festgestellt, dass um sich jetzt so eine Bestandsstruktur, die nur ganz fragmentarisch irgendwie in, sagen wir mal so, Grundrissplänen oder ne, verwertbaren Plänen existiert, um sich die zu erschließen, ist auf einmal Grundrissansichtsschnitt so ganz, ganz klassisch der effizienteste Weg, um die zu verstehen.
Ich muss mich an dieser Stelle schon mal für euren Optimismus bedanken und quasi auch für die Wiedergewinnung dessen, dass unsere Profession quasi jetzt vielleicht mehr gebraucht wird als jemals zuvor. Mit diesem Gedanken gehen wir in die letzte Frage hinein, die immer noch so ein bisschen etwas Persönliches zeigt. Ich habe, glaube ich, 3 Fragen, eine für jeden. Matthias, was ist dein Vorbild in der Architektur? Gibt es jemanden, den du als Großmeister, Großmeisterin anerkennst?
Das ist fast schon langweilig, aber ich denke, OMA ist für uns schon immer eine Bezugsgröße auf unterschiedlichsten Ebenen, was architektonische Strategien angeht, aber eben im Wesentlichen die Architektur irgendwie als diskursives Mittel zu begreifen, um was über unsere Zeit auszusagen.
Thorsten, welches Gebäude der letzten Jahre wäre lieber nicht gebaut worden?
Ja, ich bin ja froh, dass es gebaut wurde, jetzt erstmal für alle Gebäude, ne? Also da wäre eher die Frage, welches würde ich jetzt am ehesten umbauen? Und wow, welches würde ich gerne umbauen? Ich hätte, glaube ich, richtig Spaß. Es gibt hier in Köln die große Stadtverwaltung in Deutz. Und das ist schier wegen dieser Größe was Tolles. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das hat, aber so dieses Potenzial, dann mit einem Umbau so ein richtig gutes Stück an Problemen vielleicht zu lösen innerhalb einer Stadt, in der dann vielleicht 20.000 Wohnungen fehlen. Einfach so die Perspektive dann mit einer Maßnahme, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 2.000 davon umzusetzen, das finde ich cool. Und würde mir einfach das größte Gebäude suchen, wo ich nicht ganz hundertprozentig der Meinung bin, dass es gerade perfekt genutzt wird. Und das wäre dann mein Gebäude.
Dann die 3. Frage an Tim.
Ja.
Ein Tag Bauminister von Deutschland. Was wären die ersten 3 Maßnahmen?
Das ist die schwerste Frage.
Ich glaube auch, das ist die schwerste Frage. Das erste wäre, glaube ich, dass tatsächlich jeder Rückbau hinterfragt werden muss. Also andersrum gesagt, jeder Neubau muss sich erstmal total stark legitimieren. Und man muss erstmal nachweisen, warum das tatsächlich nötig ist. Also unsere Position ist ja jetzt nicht, dass wir gegen Neubau per se sind. Das sind ja auch Aufgabenstellungen, mit denen wir uns schon auch im Büro beschäftigen. Aber unser Standpunkt ist ja eher andersrum, dass wir denken, dass halt nach wie vor immer noch viel zu viel abgerissen wird. Und das ist, glaube ich, das, was ich als erstes sehr gerne angehen würde.
Ich danke euch dreien für eure Zeit und für die Ideen und die positive Aussicht quasi für unseren Beruf schon. Und ich glaube, das nimmt auch ganz viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen mit. Herzlichen Dank und ich sage bis zur nächsten Folge des Jung Talk.